Willkommen bei deinem Podcast Es braucht das ganze Dorf. Hier sprechen jugendliche Alltagsexpertinnen und Experten mit Profis aus der Wissenschaft. Ehrlich und authentisch über mentale Gesundheit und alles, was dazugehört. Du bist nicht allein, denn manchmal braucht es ein ganzes Dorf, um den Weg zu finden. Schön, dass du Teil des Dorfes bist.
In diesem Podcast sprechen wir offen über Themen rund um mentale Gesundheit, die für einige emotional herausfordernd sein können. Wenn du denkst, dass das für dich der Fall sein könnte, empfehlen wir, die Episode nicht allein zu hören. In der Beschreibung findest du hilfreiche Angebote und Ressourcen, die dir Unterstützung bieten können.
Hallo zusammen, mein Name ist Anouk. Ich bin 19 Jahre alt und ich mache jetzt dieses Jahr mein Abitur. Und grob gesagt geht es auch noch ein bisschen darum, denn Jörn und ich reden heute über Schulstress und wie es dazu auch zu mentalen Problemen führen kann. Jörn, möchtest du dich kurz vorstellen?
Ja, hallo, ich bin Jörn, bin 48 Jahre alt, bin Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeut in eigener Praxis und ich freue mich heute mit dir über dieses Stressthema zu sprechen. Und wir gucken mal, wie wir da so das eingrenzen können, weil es ist wahnsinnig breit erstmal. Genau. Wir wollten uns aber tatsächlich auf Schulstress oder Stress.
Vielleicht Stressfaktoren auch für besonders für Jugendliche fokussieren.
Ja.
In eine Studie, die das Europäische Parlament in Auftrag gegeben hat, kam nämlich raus, dass ungefähr die Hälfte aller Jugendliche emotionale Probleme haben in Europa. Und ich denke, damit kann man auch direkt quasi indirekt Schule verbinden, denn ich denke, dass das auch einer der Hauptfaktoren ist. Aber bevor wir jetzt vielleicht direkt so ins Thema Schule einsteigen, was verbindest du denn mit Stress oder was ist Stress für dich, Jan?
Also das ist also der Versuch, es mal ganz runterzubrechen, würde ich sagen, dass Stress sowas ist eigentlich wie Druck. Also ihr hättet gerade ihren Blick sehen müssen. Also das ist ein Zustand, wo der Körper, vielleicht auch der Kopf irgendwie unter Druck steht. Und das passiert dann, wenn ich was als zu viel oder zu schwierig oder zu schnell erlebe. Und dann kann man das natürlich jetzt noch runterbrechen, wie wir das merken. Bevor ich das machen möchte, aber noch was vorne dran stellen. Also wir erleben diesen Druck in uns. Und eigentlich wird das gemacht, eigentlich steuert der Körper das, damit wir in zwei verschiedene Funktionen kommen. Nämlich entweder, dass wir jetzt loskämpfen oder dass wir abhauen. Also dafür war eigentlich grundsätzlich Stress gut. Du ergänzt mich, wenn du willst, oder kannst mir auch verbessern.
Nee, das würde ich so schreiben, weil ich denke ja auch, dass quasi an sich jedes Gefühl, also jede Emotion ihren Sinn und ihren Zweck hat und halt irgendwo tief in unserer Biologie verankert ist.
Genau, ja.
Das Problem ist nur, wann wird Stress problematisch? Also ab wann? Ich denke, es ist schon gesund, dass man ein gewisses Ausmaß an Stress empfindet. Ich denke, dass es halt gerade auch bei Jugendlichen in der Schule einfach außer Hand gerät. Also zwischen einer Aufregung von einer Klausur, die ich ja oder generell von einer Prüfung, die ich ja als natürlich empfinde, bis zu, okay, ich komme gar nicht mehr aus dem Bett, ich komme überhaupt nicht mehr klar oder ich habe irgendwie die ganze Zeit dauerhafte Bauchschmerzen.
Genau, oder wir reden von so einem Dauerstress.
Ja,
ne? Also das System fährt nicht mehr runter.
Genau, und man hat gar keine Erholung mehr und man weiß irgendwie gar nicht, okay, woran liegt das jetzt genau? Wie komme ich da überhaupt raus? Ist das nicht irgendwie normal, dass irgendwie alles gerade irgendwie scheiße ist? Und da ist halt so ein Punkt, wo man sagt, nein, also das ist überhaupt nicht normal und ist auch überhaupt nicht gut für einen selber, für seine mentale Gesundheit, für seinen Körper überhaupt. Denn Stress, zumindest ist es bei mir so, ist auch immer sehr mit Schlaflosigkeit verbunden.
Genau, da wären wir jetzt bei diesen, also wie merkt man den?
Ja.
Ich habe gesagt, irgendwie, also ich sage gern quasi, das ist irgendwie Druck und den Druck kannst du ganz gut körperlich merken, nämlich zum Beispiel, dass irgendwie das Herz schneller schlägt, du hast vielleicht schweißige Hände, deine Muskeln fangen an, sich anzuspannen, möglicherweise kriegst du Kopfschmerzen oder Bauchweh, man schwitzt vielleicht auch am ganzen Körper und gefühlsmäßig kann man es ganz gut, glaube ich, sehen, indem man, also oft sind Menschen dann zum Beispiel genervt oder gereizt. Ein großer Aspekt davon ist die Angst, nämlich irgendwas nicht zu schaffen, dann dieses grundsätzliche Gefühl, sich überfordert zu fühlen, also hilflos, überfordert. Und auf einer mentalen Ebene quasi ist es dann, merken wir das, dass wir uns zum Beispiel dann schlecht konzentrieren können oder zum Beispiel eben schlecht schlafen.
Ja.
Unheimlich viel grübeln. Also das wären so quasi auf diesen verschiedenen Ebenen die Beschreibungen davon, was eigentlich Stress ist. Du bist quasi eine Ja, du hast ja gesagt, du kennst das gut. Mhm. Wann ist bei dir das erste Mal so aufgetaucht, dass du so ein Gefühl hattest von, ich habe hier irgendwie Schulstress? War das erste Klasse, erste Woche oder?
Ich glaube, so früh hat es mich dann doch nicht erwischt. Aber bei mir hat es tatsächlich schon, und das mag sich jetzt irgendwie ein bisschen komisch anhören, aber eigentlich in der Grundschule schon angefangen, da ich eine Person bin, beziehungsweise vor allem war, die sehr hohe Erwartungen an sich selber hat. Und dann fragt man sich natürlich, okay, woher kommt es? Bringt man das jetzt selber mit? Ist das irgendwie im Charakter vereinbart? Es gibt ja auch viele Personen, bei denen Stress halt ausgerufen, also von den Eltern zum Beispiel, dass man halt da sehr hohe Erwartungen hat, die dann irgendwie, dass man dann Angst hat, dass man die irgendwie nicht erfüllen kann. Bei mir war das aber mehr so, dass ich da irgendwie selber ziemlich hart zu mir war und schon irgendwie ganz früh. Das ist aber auch nicht ganz klar, genau warum. Muss es ja auch nicht. Das Wichtige ist, sage ich jetzt mal, dass man da irgendwie versucht, also dann damit umgehen kann. Mhm. Aber genau, ich hatte unheimlich Angst vor Tests. Also ich weiß, dass ich da irgendwie schon damals gar nicht gut schlafen konnte und mehr als ein bisschen Aufregung verspürt hatte. Ich konnte auch gar nicht vor Leuten reden und habe irgendwie dann, ich glaube, das Krasseste, was mir so in der Grundschule also passiert ist, ist, dass ich mich dann von der Zeugnisübergabe zu Hause morgens dann total übergeben hatte, obwohl es mir sonst, ich hatte körperlich nichts, aber ja,
also es war,
so ganz schlimm. Also ich
eigentlich eine Angst.
Oder? Ja, also total, irgendwie, ich war da total panisch und wollte dann überhaupt nicht in die Schule. Musste dann natürlich irgendwie mein Zeugnis abholen, aber das war irgendwie so eigentlich schon das erste Zeichen für die Zukunft. Okay, da läuft irgendwas schief. Genau, und dann weiter. Das hat sich dann schon teils meiner Schullaufbahn so durchgezogen, wurde aber dann zwischendurch auch besser, auch dann in den Corona-Jahren, weil man so einen Cut hatte. Also man hatte nicht immer diesen ständigen Vergleich. Okay, wer ist jetzt so und so gut?
Genau, aber nochmal zurück vielleicht, weil also wenn wir überlegen, wo kommt eigentlich, also wir haben jetzt irgendwie definiert, was Stress ist. Also irgendwie so ein Druckerlebnis, was irgendwie kommt, weil wir uns vielleicht hilflos fühlen oder denken, wir kriegen was nicht hin. Würdest du sagen, das hat sich bei dir so eingestellt, warum auch immer, dass du dachtest, ich habe die Kontrolle hier nicht drüber, also vielleicht schreibe ich eine schlechte Arbeit oder sage was Falsches und das landet dann quasi im Zeugnis? Oder ging das über Vergleiche?
Ich glaube, es war eher so eine Mischung daraus. Also ich habe mich auch gerne mit anderen irgendwie dann verglichen und dachte, okay, also die hat jetzt das und das und dann muss ja auch mindestens genauso gut sein, weil ich dann irgendwie weniger wert bin. Und das ist, glaube ich, nämlich die Grundessenz, woher es bei mir oder woraus auch Stress, sage ich jetzt mal, entsteht, und zwar fehlendes Selbstbewusstsein. Und das nehme ich jetzt daher, dass ich mir diesen Schulstress, der auch aus allen möglichen anderen, also durch alle möglichen anderen Faktoren entstehen kann. Aber dass ich dachte, okay, ich bin nur dann so und so viel wert, also oder genug, wenn ich jetzt hier genau beweisen kann, okay, ich bin gut.
Ja.
Und ich denke, als Kind oder auch als Jugendliche hat man einfach nicht so viele Möglichkeiten. Also man ist ja nicht wirklich in einem fordernden Beruf drin, also quasi in einem Karriereberuf drin, sondern man ist in der Schule drin. Und vielleicht ist man noch irgendwo im Sport oder so drin. Aber Sport oder Musik oder Kunst und Schule sind so die einzigen Bereiche, die mir einfallen, wo man dann diesen richtigen Stress, also okay, ich muss mich jetzt beweisen, die mir halt gerade so einfallen. Und in der Schule war es dann halt so für mich, dass ich dadurch halt extrem meinen Selbstwert definiert habe. Dass ich dann halt irgendwie es bestätigt, schriftlich bestätigt hatte, okay, ich bin
Aber du meinst, dass es also quasi notwendig ist, irgendwas zu können, um dann einen besseren Selbstwert zu haben?
Ich glaube, wenn man einen geringen Selbstwert hat. Ich glaube, wenn man von Natur aus oder halt auch durch, sage ich jetzt mal, Selbstreflexion seinen eigenen Wert kennt und denkt, okay, egal was ich jetzt hier und hier schreibe, vorzeige, leiste, bin ich trotzdem genug.
Also ich versuche das immer so zu unterscheiden, und zwar also das Selbstwertgefühl und dieses, was wir so oft nennen, ich bin selbstbewusst oder so.
Ja.
Und unterscheidet es so, dass das Selbstbewusstsein auf einem Können beruht. Also ich kann zum Beispiel vielleicht gut schwimmen und dann bin ich in diesem Bereich quasi selbstbewusst und kann mich toll fühlen. Ich bin ein super Schwimmer, kann aber gleichzeitig, also ich kann selbstbewusst sein, weil ich ein super Schwimmer bin, oder ich bin selbstbewusst, komme auch so rüber, weil ich gut in Mathe bin, kann aber einen ganz geringen Selbstwert haben. Also im Sinne von, ich habe das Gefühl, niemand liebt mich, ich liebe mich selbst nicht, ich mag mich nicht, wie ich bin. Ich fühle mich immer zu klein und ungenügend. Und das Selbstwertgefühl, also so wie ich das verstehe, braucht nämlich nicht dieses Können, sondern das Selbstwertgefühl also entsteht meines Erachtens aus dem Gefühl, dass ich bedingungslos geliebt werde. Im Idealfall von Vater und Mutter. oder weiß
generell
nicht,
wie auch immer. Umfeld.
Genau. Und ich glaube, es ist spannend, diese zwei Sachen irgendwie zu trennen. Und deswegen glaube ich, man kann also sehr gut sein in der Schule und quasi nach außen hin so ein hohes Selbstbewusstsein haben. Aber der Selbstwert kann völlig im Argen sein. Also man kann sich trotzdem schlecht fühlen und grundsätzlich und klein und nicht liebenswert.
Ja, ich würde das auch so unterschreiben, denn ich hatte bis eigentlich, also die alle Jahre so, die ich in der Schule war, bis eigentlich vor kurzem ein eher geringeres Selbstwertgefühl. Also ich habe mich halt dadurch definiert, dass ich Sachen kann und dass ich da und da super bin, und deswegen war es dann für mich eine totale Katastrophe, wenn ich jetzt irgendwie mal nicht so gut war. Daher war ich auch so angespannt vor Prüfungen, also die das dann quasi bewiesen hätten,
ja,
dass
wie
ich
viel
so
wert
und so
du
gut
bist.
Ja.
Oder so, ne?
Und deswegen denke ich, dass halt der erste oder auch ein essentieller Schritt für, wie gehe ich mit problematischem Leistungsdruck oder generell, wie gehe ich mit Stress um, ist erstmal ja so eine Basis an Selbstwert. Okay, ja. Ich kenne meinen Selbstwert. Ich weiß, was mein Wert ist. Und deshalb, das Schlimme ja an problematischem Leistungsdruck ist, dass man sich selber, würde ich sagen, so fertig macht. Also redet sich alle möglichen Dinge ein, dass man irgendwie nicht gut genug ist und wenn ich jetzt das und das nicht schaffe. Aber ich denke, ein Mensch, der seinen eigenen Wert kennt, würde niemals so hart mit sich sprechen.
Genau, glaube ich auch. Also weil er oder sie quasi sein Können, das, was er oder sie tut, koppelt er ab von seinem Selbstwert. Also die Person weiß, ich bin ein wertvoller Mensch, im Idealfall werde ich geliebt und gehöre zu einer Gemeinschaft und bin da anerkannt, egal ob ich jetzt irgendwie gut performe in irgendwas. Und wenn ich mal gut performe und dann mal wieder schlecht performe, ändert das nichts an meinem grundsätzlichen Wert. Und deswegen, ich habe viele Menschen auch in Therapie oder kenne ich die, wo man dann eben mich auch merkt, die sind eigentlich super gut und trotzdem hält ja dieses Gefühl von ich bin wertvoll, hält quasi irgendwie so 2 Minuten, nachdem man die Note bekommt, sonst war halt eine 1. Und schon entsteht aber wieder die Angst, hoffentlich kriege ich das nächste Mal auch hin. Jetzt muss ich dieselbe Latte ja wieder hinkriegen, dieselbe Höhe. Also da merkt man, dass das ja in dem Sinne nicht satt macht oder nicht erfüllt, sondern es ist so eine Dauerspannung, eigentlich ein Dauerstress, und deswegen vielleicht halten wir quasi fest.
Das erinnert mich ein bisschen so an Sucht auch. Quasi, dass man immer mehr Kick, also quasi irgendwo auch immer mehr so Dopamin dann braucht, um halt, also immer mehr und mehr und mehr wird, aber dass es halt überhaupt nicht nachhaltig ist. Und das ist ja auch irgendwo so das Gefährliche dran.
Ja, wenn wir so ganz kurz abbiegen wollen, zum Beispiel auch zu diesem Thema Loben, da würden wir vermutlich alle so sagen, naja, so pädagogisch auch eine nette Sache und wir müssen Feedback geben und unseren Kindern irgendwie und allen sagen, wenn sie was Tolles machen. Aber ich kenne auch viele, die quasi das wahnsinnig unter Stress setzt. Also dann kommst du irgendwie mit einer, weiß ich nicht, mit einer 1 oder einer 2 heim und die Eltern loben dich überschwänglich und du hast im Lob, hörst du schon, das muss das nächste Mal wieder so sein.
Ja,
und
so
dann bist du in dieser
halten.
Genau, und dann bist du in dieser Angst und Stress drin, oh mein Gott, hoffentlich wird es das nächste Mal wieder. Und viele Eltern sagen mir dann auch, so habe ich es gar nicht gemeint. Also das ist dann auch oft so ein Problem, ne? Also Eltern meinen es gar nicht so, aber scheinbar ist trotzdem manchmal so eine Botschaft so mit unten drunter. Und von daher ist auch, also ist ein interessantes Thema, wie lobt man denn vielleicht richtig oder muss man loben?
Das ist ja auch quasi so ein Basiskonzept von Schule. Und ich denke, deswegen ist auch Schule so eine große Plattform, gerade für Jugendliche, wenn es um Stress geht. A, dass man quasi, dass es einer der wenigen Mittel ist, um sich irgendwo zu beweisen, sage ich jetzt mal.
Ja.
Aber auch, dass man den meisten Eltern extrem wichtig ist. Und dass man aber halt sich auch mit anderen Leuten vergleicht. Also quasi, dass man nicht nur diesen Leistungsdruck hat, sondern auch so dieses Verknüpfte mit, okay, ich muss jetzt hier auch irgendwo reinpassen. Und dass es quasi so ein zweischneidiges Schwert ist, was halt in einmal, okay, ich muss Leistung bringen, aber ich muss auch irgendwie gleichzeitig reinpassen.
Also du meinst zu diesem Thema Vergleichen, dass, also warum wir das immer machen, warum es vielleicht wichtig ist, warum wir es besonders vermutlich in der Schulzeit machen, dass das diese zwei oder zumindest diese Aspekte mit abdeckt, wer bin ich eigentlich und gehöre ich dazu?
Ist ja auch also ein genereller Konfliktthema quasi als Jugendlicher durchlebt. Als Jugendlicher hat man ja eher auch noch andere Probleme, also quasi die parallel zur Schule laufen und dann, wenn, also halt sich selber zu finden, irgendwie zu fragen, okay, wer bin ich eigentlich? Präfrontaler Kortex ist noch nicht so ausgebildet, aber gleichzeitig irgendwie hat man so viele Hormone in sich, also quasi so viele Gefühlshormone dass man das auch ziemlich schwierig es ist sehr schwer, das dann einzuordnen, denke ich. Und dadurch, dass es dann so vernetzt ist zwischen, okay, mein sozialer Kreis ist jetzt hier und meine Eltern oder ich selber erwarte die und die Leistung davon, von der Schule, dass das halt das noch komplexer macht. Mhm. Und das ist ja auch, du meintest ja, dass man immer wieder leisten muss und dass man halt, dass es dann quasi, dass man das Gefühl hat, okay, ich muss es jetzt nächstes Mal genauso gut machen. Das Problem an der Schule ist, es geht ja einem auch nicht immer konstant gut. Man ist nicht immer gleich konstant auf dem Level und es ist noch so viel anderes. Also, dass man manchmal liegt einem Thema nicht gut und oder manchmal halt dann super und es ist von so vielen anderen Sachen abhängig. Aber ich denke, dass man, wenn man, oder das habe ich auch bei mir selber dann gesehen, dass ich das dann trotzdem irgendwie immer auf mich zurückgeführt habe, obwohl es manchmal auch Sachen gibt,
ganz
die
viele
man,
externe Faktoren sind, die du gar nicht beeinflussen kannst. Und so weiter.
Also zum Beispiel bei einer Klausur. Es kann einfach auch ein schlechter Tag sein. Es
also tausend Sachen, ne?
Es sind tausend Sachen, die wirklich woanders schiefgehen können.
Ja. Ja.
Und man führt es immer wieder auf sich zurück. Mhm. Und das ist, glaube ich, das Ding, was einen fertig macht.
Mhm. Ja, ich glaube aber auch, dass wir, wie soll ich sagen, ich glaube, wir kommen schon auch aus einer Zeit oder aus einer Epoche, wo das auch alles egal war. Also da war quasi gewollt, dass man halt funktioniert. Und dann ist quasi die Idee, wir müssen jetzt auf Einzelne Rücksicht nehmen mit ihren Befindlichkeiten, wäre quasi uncool. Und so ganz viel weiter sind wir ja heute auch nicht. So, also ich meine, es gibt halt Ausnahmen, irgendjemand darf dann vielleicht länger schreiben oder jemand darf einen Kopfhörer aufsetzen oder so. Also es gibt ja langsam schon so gewisse Ausnahmen, also wo auch Menschen individuell gesehen werden. Aber ich glaube, grundsätzlich kommen wir von einer Seite, wo man sagt, ob du jetzt heute deine Tage hast und hast Krämpfe, das interessiert mich nicht. So, du musst heute abliefern. So.
Ja.
Ja. Oder ob dein Opa gerade ins Krankenhaus gekommen ist oder du jetzt den größten Stress mit deiner Freundesgruppe hast, das interessiert uns nicht. Aber es ist natürlich alles super relevant dafür, wie wir leisten können. Und da wären wir vielleicht auch wieder bei dem Punkt, wenn wir über Schulstress sprechen. Also welche Faktoren könnten denn das eigentlich auch mildern? Und da denke ich, wäre so ein ganz großer Punkt, ist eigentlich die, ja, ich würde es so nennen, irgendwie so die Beziehung zwischen Schülerinnen und LehrerInnen. Also wie gehen die denn miteinander um? Oder wie geht die Lehrerin, der Lehrer mit den Schülern um? Was fordert sie? Wie ist sie in Beziehung mit denen? Weil, also habe ich Angst, dass ich nachher irgendwie vorgeführt werde, mit meinem Nichtwissen wird irgendwie eine Atmosphäre erzeugt, wo man sehr viel verglichen wird, wo man beschämt wird. Oder ist das eine Lehrerin oder ein Lehrer, der irgendwie individuell auf die Kinder und Jugendlichen guckt und auch individuell fördert oder sagt, also jeder leistet auf ihre Art. Und das ist erstmal gut so. Weniger, wir müssen alle immer so das gleiche Level erreichen. Sondern für Fritz ist es halt schon super krass, wenn er das leistet. Und Karl, für den wäre das überhaupt nicht schwer, das zu leisten, was Fritz leistet. Also wenn er genauso dieselbe Note schreibt, dann hat Karl eigentlich gar nicht so viel geleistet wie Fritz, weil Fritz musste viel mehr lernen dafür, weil er anders ausgestattet ist.
Ja.
Und sehen Lehrerinnen und Lehrer sowas und machen sowas auch klar. Und dann, glaube ich, ist eine Atmosphäre da, die irgendwie davon getragen ist, dass es Stress abbaut zumindest, so würde ich es sehen.
Ich denke, es ist wichtig, in der Schule so eine Umgebung zu schaffen, die sich eher anfühlt wie ein weiches Netz, ein gepolstertes Nest, dass Fortschritte betont werden und sagen, ey, das hast du super gemacht, aber dass du gleichzeitig das Gefühl hast, indem du zum Beispiel dann, wenn das dann nicht kommentiert wird, oh, okay, jetzt bist du irgendwie da wieder schlechter geworden, sondern dass du irgendwie aufgefangen wirst und sagst, hey, ich habe gemerkt, okay, das und das, brauchst du irgendwas, dass man halt Fortschritte dokumentiert, also zum Beispiel jetzt ohne zu besessen auf Noten zu sein, zum Beispiel vergangene Noten irgendwie sich in einem Notenheft, ich glaube, das machen auch die meisten Lehrkräfte, notiert und dann sollte einem ja schon auffallen, okay, der hat sich verbessert, auch wenn es vielleicht jetzt keine sehr gute Note ist.
Ja.
Trotzdem, oder wenn man sieht, okay, diese Person wirkt schon allein entspannter.
Ja, und ich glaube auch, wenn man in die Rückmeldung geht, oder? Wenn man, Entschuldigung für diese blöden Namen, aber oh, Entschuldigung, Fritz und Karl, ihr seid nicht blöd, aber wenn man dem Fritz zurückmeldet, wie begeistert man von ihm ist, dass er das so geleistet hat, das ist ja auch schon das mindert ja so krass Lerndruck und Stress, weil man gesehen wird, weil man gesagt bekommt, bist du auf einem tollen Weg.
Ja, ich glaube, wenn man es so macht, wie du es gerade sagst, ist das super. Ich denke, das ist wichtig, aber sich dann nicht zu sehr daran zu verkrallen, weil es ja dann auch wiederum Druck aufbaut, weil es gibt ja auch zum Beispiel...
So musst du wieder so machen,
weil es kann ja auch dann sein, dass Fritz irgendwie dann einmal irgendwas passiert, es geht ihm gerade nicht so gut und dass er dann einfach nicht die Kapazitäten hat, das zu leisten.
Ja, genau.
Und dass man aber da, wie gesagt, das große Netz, was einen auffängt, irgendwie
ein schönes Bild.
Sich wohler fühlt. Und das würde ich mir eigentlich für Schulen wünschen oder halt für Lehrräume wünschen, dass man da eher das Gefühl hat, okay, ich weiß, wo ich hingehen muss oder ich werde irgendwie gesehen. Und ich weiß, dass es auch von Lehrperspektive wahrscheinlich auch anstrengend ist. Du hast einen Raum voller Kinder oder Jugendlichen und du musst da irgendwie, du kannst da nicht eingerecht werden. Aber das ist trotzdem allein im Art, also im Umgang oder dass jeder zumindest irgendwie beim Klassenlehrer, Klassenlehrerin oder Tutor, dass man da irgendwie vielleicht so guckt, dass man über seine Klasse so ein bisschen einen Überblick behält. Und ich meine, es gibt sehr viele Lehrkräfte, die dann auch Sachen ansprechen oder denen Sachen auffallen. Und dann gibt es halt Lehrkräfte, die sich nicht die Mühe machen. Ich meine, ich habe das ja selber gesehen. Also bei mir wurde der Schulstress wesentlich schlimmer nochmal, als ich in die Oberstufe gekommen bin.
Und weißt du wieso?
Also ich denke, weil ich viel über meine Zukunft nachgedacht habe und dann mir wusste, okay, ja, langsam geht's Richtung Abitur, was kommt danach. Es war auch mir alles für mich so ein bisschen ungewiss, weil ich irgendwie, ich wusste zwar, was ich eigentlich danach machen möchte, aber habe das dann halt alles hinterfragt und alles so, ja, hypothetische Gedankenspiele, die aber für mich sehr real geworden sind. Also
aber hast du das Gefühl, dass viele heute so ein Mindset haben, dass es jetzt gilt oder ist die wichtigste Zeit quasi des Lebens, dass man jetzt irgendwie die Weichen stellt und es gibt auch keine zweite Chance? Und hast du das Gefühl, dass das bei vielen so im Kopf ist? Oder
ich denke, es ist auf jeden Fall präsent, dass viele zum Beispiel den Schulabschluss, also das Abitur als so, also zum Beispiel das Abitur oder andere Schulabschlüsse als so, das ist jetzt so krass, das definiert jetzt mein Leben. Und ich denke, es wäre zwischendurch gut, dass man daran erinnert wird, von der Schule zum Beispiel, dass das nicht unbedingt dein Leben so definiert. Also dass man, selbst wenn du jetzt etwas machen möchtest, wofür du zum Beispiel eine sehr gute Note brauchst, dass es auch andere Wege gibt, wie man das lernen oder studieren kann und dass man da andere Möglichkeiten präsentiert kriegt.
Ja,
und ich denke, allein das ist auch, was viele, zumindest vielen etwas helfen könnte.
Ja.
Das macht das jetzt natürlich nicht weg, weil man trotzdem dann immer den Anspruch hat, okay, aber ich will ja dann vielleicht durch die und die Möglichkeit, genau durch den Schnitt möchte ich dann reinkommen oder es ist doch viel einfacher, wenn ich jetzt so mich super anstrenge. Aber ich denke, dass da, also das ist dann trotzdem, auch wenn es gut ist, diese Erinnerung, und ich denke, das ist auch, sollte ein essentieller Teil sein, Leuten andere Möglichkeiten aufzuzeigen. Wir zum Beispiel an der Schule, wir haben ab und zu so eine Berufsberaterin da, die ich ziemlich gut finde, also die, wo man dann hingehen kann, wenn man vielleicht zum Beispiel kein Abi machen möchte, aber irgendwie in dem und dem Feld arbeiten möchte. Aber ich glaube nicht, dass jede Schule so eine Berufsberaterin bei sich hat. Und allein auch dann erstmal die Info zu haben, okay, wie komme ich da hin, wie kann ich mir irgendwie Hilfe holen, ist für jemanden, der vielleicht tausend andere Sachen im Kopf hat oder dem es halt mental nicht gut geht, was ja auch quasi, also wenn es einem mental nicht gut geht und man dann zusätzlich noch diesen Leistungsdruck dazu hat, es geht einem nur noch schlechter. Ja, und dann ist man irgendwann so durch und es entweder kommt man nicht aus dem Bett oder schläft nicht mehr, dass man dann einfach gar keine Kapazitäten mehr hat.
Ist auch mein Gefühl, dass das zunimmt und dass also viele nach dem Abi auch quasi erstmal so platt sind, dass jetzt auch die Idee, jetzt direkt weiterzumachen, nicht da ist, sondern erstmal ist jetzt eigentlich der Wunsch nach einer Pause, nach einer langen Pause, ein Jahr, irgendwas. Also, und das ist ja auch total gerechtfertigt, aber ich denke so blöd, dass viele scheinbar so erleben, dass sie sich voll auspressen.
Ja.
Und oder sie denken, sie müssten sich auspressen.
Also
so alternativlos. Also, so.
Ja. Ich glaube, nach der Q1, also das ist ja das erste Halbjahr von der Qualifikationsphase, habe ich mich irgendwie so tot gefühlt. Weil ich dachte, oh Gott, also wenn das jetzt noch so anderthalb Jahre weitergeht, also
und das ist da das aber, weil du denkst, also dann geht die Welt unter, oder die Optionen werden immer geringer. Also ich will, dass mir die Türen offen stehen, also muss ich möglichst gut sein, oder weißt du, woran das für dich gelegen hat?
ich möchte mir so viele Optionen wie möglich freihalten. Und dann hatte ich halt diesen Gedanken und irgendwie ging es mir halt auch irgendwie in der Zeit, wo ich dann in die Q-Phase gekommen bin, ging es mir einfach auch aus anderen Gründen nicht so gut. Hm. Und das hat dann, also mit den dann erweiterten Anforderungen, ist es dann einfach sehr zusammengestoßen, weshalb das dann vielleicht auch irgendwie für mich dann so ein bisschen extremer war, weil man ist ja dann schon relativ lange in der Schule und es ist ja irgendwo dann teils gewöhnt, aber dann, wenn es zum Beispiel einfach einen Umbruch im Leben gibt oder halt, also andere Sachen, die jetzt außerhalb von der Schule sind, beeinflussen, finde ich, so die Situation, wie man Schule wahrnimmt, wie man sich in der Schule fühlt, auch extrem. Und das war dann halt zum Beispiel bei mir so und das hat man auch richtig gesehen. Also irgendwie, ich sah rückblickend richtig fertig aus und dass die Sachen, die früher bei mir schon blöd waren, aber mit denen ich noch umgehen konnte, also extreme Prüfungsangst, das hat sich einfach bei mir dann total verschlechtert. Und es ist dann aber auch zum Glück ein Lehrer von mir aufgefallen. Und ich würde sagen, der hat mir dann also auch irgendwo ziemlich geholfen, wie ich dann damit besser umgehen kann.
Also hat dir Tipps gegeben auf irgendeine Art?
Tipps gegeben und ich glaube, allein hat es mich irgendwie schon irgendwo so erleichtert, dass das doch jemandem aufgefallen ist, auch wenn es mir so ein bisschen unangenehm war. Also das muss ich auch sagen, war mir am Anfang ein bisschen unangenehm, weil ich ja so, Gott, eigentlich will ich gar nicht drüber reden. Aber dass jemand das dann doch auffällt und dass irgendwie man so ein, ich habe mich da irgendwie so gesehen gefühlt und irgendwie, dass jemand auf mein Problem eingeht, weil man muss dazu sagen, ich hatte immer noch gute Noten. Ist ein bisschen schlechter geworden, aber ich habe mich so schlecht gefühlt. Okay. Und das war auch, war jetzt nicht nur wegen der Schule, aber es war einfach verstärkt durch die Schule. Und ich habe zum Beispiel, also ich saß öfters in Klausuren und ich habe irgendwie überhaupt nicht angefangen zu schreiben, bis ich dann irgendwie gemerkt habe, oh ja, ich sollte mal was hinschreiben. Und dann war ich so gestresst und dann wurde das irgendwie immer schlimmer, dass ich halt vor Klausuren nicht geschlafen habe. Ich konnte gar nicht mehr lernen, weil ich einfach so frustriert und auch mich gar nicht mehr konzentrieren konnte. Also ich hatte so gar keine Kapazitäten mehr für richtig, also für irgendwas, also für eine Konzentration, die es benötigt, um sich Sachen beizubringen, um zuzuhören. Und es ist dann aber dieser Lehrkraft aufgefallen und hat, und dann war ich halt in so einer Notenbesprechung und dann hat er halt mir gesagt, so, ja, sie sehen, wissen Sie, wie sie irgendwie aussehen, wenn sie in Klausuren sitzen? Und ich war so, ja, ich bin ein bisschen angespannt, weil, ja, sie sehen irgendwie, also er hat jetzt nicht schrecklich gesagt, aber dass man das mir total ansieht, dass ich extrem gestresst bin, dass ich da sitze und einfach alle, jeder Muskel bei mir angespannt ist. Und so sollte man, wenn man ein gesundes Verhältnis zur Prüfung hat. Und ja, Prüfungen sind immer ein bisschen aufregend, aber es macht einen fertig auf Dauer, wenn man einfach total angekrampft in Prüfungen sitzt und halt eigentlich gar nicht mehr so weiß, okay, was mache ich jetzt hier? Und was mir dann im Endeffekt geholfen hat und was mir auch dann geraten wurde, ist erstmal zu gucken, wie lerne ich oder noch nicht mal lernen, aber wie bin ich, wie verhalte ich mich denn in der Zeit vor dieser Prüfung? Also
und meinte er jetzt der Abend davor oder die Woche?
Unterschiedlich, also halt natürlich auch der Abend davor, also da sollte man sich am besten einfach entspannen und am besten, also nichts mehr Neues lernen, weil das Gehirn dann eh relativ schlecht abrufen kann. Da sich ja also quasi die Verbindungen in unserem Gehirn, die dann den Stoff speichern, den wir lernen, ja erstmal gebildet werden müssen. Aber was sehr wichtig ist und was mir vorher gar nicht bewusst war, ist, dass ich mich beim Lernen extrem gestresst habe. Also ich saß da einfach total verhetzt. Es war keine gute Atmosphäre. Ich lerne auch immer relativ kurzfristig davor. Und das war das, was ich dann versucht habe, so ein bisschen zu ändern. Auch wenn ich eher kurzfristiger dran war, habe ich gemerkt, okay, ich mache mir jetzt irgendwie eine gute Atmosphäre. Denn wenn man gestresst beim Lernen ist, dann wird diese Emotion mit dem gelernten Stoff gespeichert. Und wenn wir die dann bei einer Prüfung abrufen, dann wird gleichzeitig unterbewusst auch diese Emotion
mit quasi.
Das heißt, wenn ich total gestresst und angespannt bin, wenn ich lerne, dann wird gleichzeitig unterbewusst diese Emotion abgerufen. Und das war für mich, das klingt jetzt irgendwie eher banaler für mich, aber das war für mich voll die wichtige Erkenntnis.
Kann ich gut verstehen.
Weil es hat ein bisschen Zeit gebraucht, bis ich so das ein bisschen umstellen konnte. Aber als ich das dann mit der Zeit umgestellt hat, wie ich lerne, also ich habe zum Beispiel mit Musik dann gelernt oder bin halt spazieren gegangen und habe irgendwie mir währenddessen irgendwas durchgelesen oder habe halt irgendwie versucht, dann in meinem Gedächtnis Sachen abzurufen. Man kann sich auch irgendwie Karteikarten machen oder auch am besten Leuten Sachen erklären, die man quasi für die Prüfung wissen muss. Und das ist interaktives Lernen, was tatsächlich zumindest meine Prüfungsangst eingedämmt hat.
Okay.
Das war für mich, glaube ich, so diese größte Veränderung, die mir auch am meisten geholfen hat.
Also das quasi, dass du guckst, dass du, ich nenne es jetzt mal so, positiver lernst, um auch quasi, dass sich auch eine andere Emotion verinnerlicht und dass, wenn du dann das Gelernte quasi in der Prüfung versuchst rauszuholen, auch die positive Begleitemotion mit rauskommt und nicht nur die, ich habe Angst, ich habe Druck, ich habe Stress. So.
Ja, also dazu muss ich sagen, das braucht Zeit. Also ich würde auch nicht sagen, dass ich das jetzt so gemeistert habe, aber ich sehe auf jeden Fall immer weiter besseren Fortschritt. Also mir geht es einfach wesentlich besser.
Und hat es, also so ein bisschen, ja doch, mal so halb provokant gefragt, hat es irgendwie, wie machst du heute quasi Ergebnisse in der Schule weniger an deinem Selbstwert fest? Weißt du, was da passiert ist oder wie es damit ist?
Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, ich bin mit der Zeit auch einfach irgendwie selbstbewusster geworden. Aber ich würde auch sagen, dass da Zeit auch eine große Rolle spielt. Also man muss sich Zeit geben. Mhm. Und was mir geholfen hat, ist, ich habe früher sehr viel soziale Medien konsumiert. Und ich habe das halt, also ich konsumiere immer noch soziale Medien, aber ich habe eher weniger, also ich vergleiche mich jetzt gar nicht mehr mit sozialen Medien.
Ja, okay.
Und wenn ich dann zum Beispiel so sehe, ja, den und den Abschluss oder ich habe das und das jetzt gemacht, also halt im Akademischen, ich kriege A, sowas gar nicht mehr angezeigt. Aber B, selbst wenn ich sowas sehe, dann berührt es mich nicht mehr so. Und dazu braucht man Zeit und
auch ein Bewusstsein.
Ja, also und du hast was man natürlich auch sagen muss, dass ich auch selber in Therapie jetzt auch wegen anderen Sachen gegangen bin, aber dass das natürlich auch Teil meiner Therapie war, wie kann ich mein Selbstwert, also wie mache ich den unabhängig von anderen Sachen und wie kann ich weiter mit Stress umgehen? Also zum Beispiel, dass ich versuche irgendwie mir eine gute Schlafhygiene zuzulegen. Also zum Beispiel, dass ich halt eher versuche, zu einer akzeptablen Zeit ins Bett zu gehen.
Also dürfte ich das quasi als Überschrift nehmen, dass wir sagen, also ein weiterer Punkt, wie man Stress vielleicht rausnehmen kann, verkleinern kann, wäre Struktur?
Ja.
Können wir das so nennen? Weil wir sagen, also wenn wir sagen, der Stress ist also ein Druck und Druck ein Gefühl von, ich habe es nicht im Griff, ich bin überfordert, dann könnten wir vielleicht sagen, Struktur könnte dem entgegenwirken. Wieder mehr das Gefühl zu haben, ich habe was im Griff, ich weiß, was kommt.
Ich würde sagen, eine flexible Struktur.
Dann bricht sie nicht, ne? Wie eine Brücke, die...
Ich denke, wenn es zu statisch ist, dann ist Struktur auch teils sehr schädlich. Denn das war
weil sie so schnell angegriffen wird.
Dass ich dann immer total irgendwie, also total panisch wurde, wenn was nicht genauso abgelaufen ist. Ja, ich habe mir einen Plan gemacht, und aber dann auch viel zu eng getaktet, teilzeitlich, dass da irgendwie, und dass da gar kein Raum mehr war für was Spontanes, also für was, okay, ich habe da dann doch vielleicht längere Zeit für gebraucht. Und ich denke, eine flexible Struktur, dass man vielleicht in seinem Alltag einfach ein paar Sachen einbaut, die dann auch so sind und die dann zu einer gewissen Zeit, also für mich war es jetzt zum Beispiel Essenszeiten, ich koche mir immer mittags was und abends koche ich entweder auch was oder meine Mutter kocht was oder es gibt immer zu halbwegs geregelten Zeiten Essen und ich weiß irgendwie so, okay, ich mache mir schon mal einen kleinen Plan für die Woche, in den ich so ein, zwei Sachen eintrage, die mir gut tun. Zum Beispiel irgendwie dann treffe ich mich mit einer Freundin oder mache was mit meinem Freund und dass ich halt eigentlich täglich spazieren gehe.
Ah ja, cool. Ja.
Also ich habe jetzt einen Hund und dann bin ich auch quasi dran gebunden. Aber sowas, also dass man sich ein bisschen bewegt, also sei es jetzt ein Spaziergang zum Supermarkt oder so, finde ich, tut mir immer ganz gut.
Weil aber das klingt ja auch total bewusst, ne, dass du sagst, also ich habe verstanden, ich mache mir einen Plan für die Woche, im Sinne schon mal auch, ich habe einen Überblick, was kommt und was ansteht. Ich mache mir soziale Aktivitäten bewusst rein. Ich mache mir täglich bewusst Zeiten rein, auch wo ich körperlich quasi was tue. Das fand ich auch so ein Punkt. Also ich jogge sehr gerne und ich weiß auch, dass ich natürlich auch jogge, weil ich quasi Druck abbaue damit. Aber geht natürlich auch nur zum gewissen Teil. Aber auch da natürlich kann Sport helfen, Stress abzubauen. Genau, also Struktur, könnten wir sagen, kann Stress etwas abmildern.
Ja.
Und dann hast du gesagt, so dieses eigentlich ein sehr bewusstes Reflektieren und Nachdenken über sich selbst. Ne? Also formuliere ich jetzt mal so. Wer bin ich?
Ich denke, das tut jedem gut.
Ja, total. Ich wollte jetzt nur sagen, also ich habe das jetzt so verstanden, dass das auch mit ein Schlüssel war, zum Beispiel Schulstress zu reduzieren, weil du für dich gemerkt hast, ich muss meinen Selbstwert nicht an Können festmachen oder an Noten, sondern der ist unabhängig da. So habe ich es ein bisschen verstanden. Also, genau. Dass du jetzt in so ein besonderes Reflektieren gegangen bist. Und
ich hatte auch irgendwann keine Wahl. Also ich hatte,
wurde so reingezogen.
Ich musste auch irgendwie drüber nachdenken. Gerade meine beste Freundin hat dann halt auch gesehen, was für einen Stress ich mir mache und meinte dann so, hey, du brauchst wirklich Hilfe. Und dann habe ich auch viel mit ihr geredet. Mhm. Aber irgendwo war es mir dann auch selber so klar, dass das überhaupt nicht realistisch, was ich mir gerade irgendwie antue, irgendwo vom Stress her. Und dieses Bewusstsein allein, okay, hey, du machst dich gerade voll fertig wegen sowas, hat es dann irgendwie, habe ich es auch irgendwann besser einordnen können.
Du hattest gerade erwähnt, was dir auch geholfen hat, war, dass du weniger unterwegs bist und dich vergleichst. Und da würde ich gerne nochmal einen kleinen Exkurs machen, weil grundsätzlich ist ja das Thema, dass wir uns vergleichen, ist uns ja also quasi biologisch, psychologisch mitgegeben. Also das ist auch erstmal gar nicht das Grundproblem, sondern das kann sehr sinnvoll sein oder ist sehr sinnvoll, damit wir quasi auch verstehen, wer wir sind und vielleicht auch verstehen, wo, also es ist so eine Orientierungshilfe, also wo könnten wir vielleicht in der Gemeinschaft unseren Platz finden, wofür sind wir vielleicht auch sehr gut zu gebrauchen. Also wenn man so ganz an früher denkt, irgendwie sind wir besonders schnell, können wir flitzen, können wir auf andere aufpassen oder wenn wir halt eben besonders langsam sind, sind wir dann für die Gruppe vielleicht sogar ein Problem oder so. Also da geht es quasi nicht darum, bei den Vergleichen immer ums Bessersein, sondern es geht vielleicht auch darum, wo passe ich hinein. Und dann, wenn wir jetzt aber schauen, wie das heute ist, dann, also quasi unser Gehirn hat Lust auf Feedback und auf Bindung und angewiesen sein oder auf Anerkennung und irgendwie liebt es auch den Vergleich und das ist quasi auch erstmal okay. Nur das Problem ist, dass wir uns heute mit zu vielen falschen Maßstäben vergleichen. Also, dass ich quasi in meiner Kindheit oder Jugend hatte ich dann irgendwie vielleicht dort, wo ich wohnte, hatte ich dann vielleicht 10 Kinder und mit denen habe ich mich verglichen. Also, die waren so real und ich konnte das besser und ich konnte das schlechter und irgendwie diese Schuhe wurden langsam wohl toll und dann wollte ich sie auch haben oder so und dann hatte ich halt noch meine Klasse und das war es eigentlich. Und heute habe ich das Gefühl, dass neben diesem Ganzen, was ich jetzt auch hatte, halt noch auf Social Media halt noch eine Maßstäbe noch rüberkommen, die ja leider auch sehr häufig überhaupt nicht real sind und man aber trotzdem scheinbar das nicht kapiert und man in einen Vergleich geht und dann eigentlich immer das ja wie eine Traurigkeit führt, weil man es nicht erreicht. Mhm. Und ich habe auch das Gefühl,
nicht erreichbar ist meistens.
Nicht erreichbar ist, genau. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich glaube, da, also ich denke auch über sowas nach. Das ist jetzt nicht erledigt mit 20 oder so, finde ich, sondern das ist auch ein Thema auch im Erwachsenenalter. Wer bin ich? Wer will ich sein? Das ist eben auch ein Problem, dass wir uns mit zu vielen komischen, falschen Maßstäben vergleichen und das verzerrt dann nachher auch unser Selbstbild. Und dann können wir quasi nur traurig sein und können nur denken, wir sind die letzten Lappen.
Ich denke, sowas entsteht vor allem eigentlich, wenn man zu früh auf Social Media ist. Mhm. Also quasi, ich sage jetzt, waren wir 12, 13, 14. Ich finde auch teils 15 und 16, weil man da immer noch irgendwie stark in der Pubertät steckt. Und ich denke, dass...
Du meinst, wenn man es nicht erkennt, wie viel so
teils einfach
fake
nicht so,
ist oder so?
Ja, ich glaube, man gibt dem einfach teils ein zu großes Gewicht. Mhm. Ich würde jetzt für mich sagen, dass ich da eher raus bin. Also, dass ich halt dann, wenn ich was auf Instagram oder so sehe, dass ich das dann, okay, ist halt irgendwie wahrscheinlich irgendwie editiert oder nicht echt, keine Ahnung. Dass das aber halt bei jemandem, der vielleicht gerade mit in der Pubertät ist und sich halt eh irgendwie total selbstkritisch irgendwo ist, mit sich und seinem Körper oder auch mit den Leistungen, die man abbringt, dass das total schädlich ist. Also dass es quasi nochmal einfach Gift in die Wunde streut. Mhm. Und da denke ich, ist es halt wichtig, sich irgendwie so digitale Pausen zu setzen und dass man vielleicht auch merkt, okay, wie gut tut mir Social Media? Und wenn man merkt, okay, eigentlich geht es mir immer richtig scheiße, wenn ich auf Instagram oder so war, dass man das dann entweder löscht oder zumindest irgendwie sich vielleicht so ein Timelimit oder so setzt und vielleicht irgendwie, ich weiß nicht, versucht seinen Algorithmus oder so zumindest so zu beeinflussen, dass man sich dann irgendwie lieber so Tiervideos oder Room Makeovers oder was weiß ich halt irgendwie anguckt, aber vielleicht eher keine Sachen, die so mit zum Beispiel Leistungen zu tun haben.
Also es gibt ja wirklich sehr, sehr tolle und gute Studien, die zeigen, dass das nachher eigentlich also uns traurig macht. Ne?
Ja, ich denke
so. Und trotzdem wird,
ich glaube, ich will Social Media jetzt gar nicht so verteufeln, weil ich denke, es hat auch gute Seiten, also dass man da sich austauschen kann, neue Leute kennenlernen und halt auch irgendwie, es gibt witzige Sachen auf Instagram und so, aber dass man vielleicht einfach einen Cut setzt, also halt, wenn man da irgendwie, ich weiß nicht, wenn ich manchmal so eine halbe Stunde oder eine Stunde auf Instagram bin und dann gehe ich so raus aus der App und dann bin ich so, okay, was habe ich eigentlich gerade gemacht? Jetzt fühle ich mich scheiße. Gerade vor allem ist es ja irgendwie immer das Beste, eigentlich hat man gerade gar keine Zeit, aber dann ist man so unter Stress und dann kann man irgendwie nicht damit umgehen oder braucht auch irgendwie so einen Cut. Und da ist halt Social Media das Einfachste, weil man einfach super schnell abgelenkt wird und einfach nicht das fühlen muss, was man
manchmal durchaus fühlt. Sinnvoll vielleicht, ne? Also manchmal, eine gewisse Ablenkung kann ja gut sein, aber
will es nicht so verteufeln.
Ja, ich glaube halt, dass irgendwie wäre ja wichtig, ich weiß auch nicht, ob man das wieder der Schule auflasten muss oder so, aber dass quasi wir, dass Jugendliche da Kompetenzen entwickeln, dass ihnen klar ist, sie vergleichen sich ständig mit quasi mit Personen oder Menschen, die, wie soll ich sagen, also die, entweder ist es tatsächlich ja eh nicht jetzt sonderlich echt, ja, aber die ja irgendwie ihre Highlights dauernd zeigen. Also es ist ja nicht so irgendwie dieser banale Alltag.
Die Leute sind vor allem auch älter als sie. Und ich meine, sage ich jetzt mal, ob man 15 oder 25 ist, ist halt ein gewaltiger Unterschied. Es ist sehr schwierig und auch überhaupt nicht gesund, sich damit dann zu vergleichen und sich weiter quasi unter Druck zu setzen. Ich glaube, wir kommen dann langsam auch so zum Schluss. Ich denke, was vielleicht, dass wir das nochmal kurz zusammenfassen, was einem helfen kann oder was man, also nicht nur einem, aber wenn man merkt zum Beispiel, okay, eine Person fühlt sich jetzt gerade nicht mehr so gut, also zum Beispiel, wenn man jetzt eine Schulkameradin, eine Freundin, die man aus der Schule kennt oder generell merkt, okay, jemandem geht es gerade nicht so gut und...
Ich glaube auch, wenn man, Entschuldigung, ich so verbreche, ich glaube auch, wenn man merkt, dass jetzt eine Freundin oder ein Freund zunehmend da so sich reinziehen lässt und nur noch am Lernen ist, ne? Also wenn man so merkt, irgendwie das nimmt ein Maß an, wo man so irgendwie sich Gedanken drüber macht, weil zum Beispiel Soziales oder Sport oder was auch immer so zurückgefahren wird, dann würde ich auch nachdenklich werden.
Oder wenn es halt immer nur um, zum Beispiel jetzt in dem Beispiel, immer nur um Schule gibt, also eine Person, die einen immer fragt, okay, was hat man, die sich immer weiter vergleicht.
Ja, genau.
Wäre auch so ein Alarmzeichen für mich.
Ja.
Oder eine Person, die, von der man merkt, okay, die kommt zum Beispiel gerade nicht. Das muss nicht immer unbedingt an Schule liegen, aber Schule kann da ja auch ein erweiterter Faktor sein. Also zum Beispiel, ich wollte auch für eine Zeit nicht in die Schule kommen und hatte dann immer so psychosomatische Bauchschmerzen oder Kopfschmerzen. Und das hat sich dann wieder eingeklinkt, aber dass man da vielleicht irgendwie guckt, okay, da läuten so die Alarmglocken, wenn zum Beispiel jemand nicht mehr kommt oder es einfach sehr viel um Schule geht. Oder auch wenn man zum Beispiel das vom Elternhaus der Person mitkriegt. Also, dass man guckt, dass man genug schläft und es ist wirklich
was. Genau, also das wäre diese Überschrift nochmal mit Struktur. Ja. Also genau, das ist auch.
Aber Schlaf nochmal besonders. Ich finde, Schlaf ist sowas Essentielles.
Total, gerade in diesem
total
Moment.
Total underrated. Also Schlaf,
gerade mit Gehirnumbau ist es ganz krass. Nur da haben wir tatsächlich ja, finde ich, leider wieder ein Systemproblem, dass Schule so früh anfängt und dass junge Menschen halt in der Regel besser länger wach bleiben können. Und dann müssten sie aber natürlich trotzdem genügend Schlaf haben und müssten morgens länger schlafen. Das weiß die Wissenschaft, aber die Schule passt sich leider da den Körper der jungen Menschen nicht an. Das ist jetzt eine Systemkritik, die wollte ich jetzt raushauen.
Ich glaube, auch die meisten Lehrkräfte finden das auch ganz cool, wenn man um 8.30 Uhr oder 9 Uhr anfangen würde.
Ja, das kann gut sein, ja.
Ich fände es auch ganz cool, um ehrlich zu sein.
Aber da gebe ich dir total recht. Also tatsächlich so ganz banale, blöde Sachen wie genügend Schlaf, wie Essen, Bewegung, also Körper tatsächlich. Ja.
Also wir kommen immer drauf zurück, aber es ist halt irgendwie wirklich was für mich zumindest einfach einen großen Unterschied macht und dass man da aber auch sich jetzt gesunde Ziele setzt. Also nicht, ich muss jetzt so und so viele Kilometer joggen dann geht es mir besser, sondern dass man sich irgendwie
das kann
vielleicht
spazieren gehen sein, wie du gesagt hast. Das
oder
muss
was
nichts
backen, ist auch gut.
Ja,
ich finde das auch immer sehr beruhigend.
Ich habe oft Schülerinnen und Schüler gefragt in so Workshops, was macht ihr, wenn es euch schlecht geht? Und ganz viele sagen, ich backe was.
Ja, dann scheint es hoffentlich zu helfen.
Ja.
Und dass man sich vielleicht irgendwie einfach, gerade wenn man sich in einer aktiven Stresssituation befindet, dass man halt irgendwie, was ich mache, entweder Kaugummi kauen, manchmal, damit man irgendwie ein bisschen was zwischen den Zähnen hat, damit man sich ein bisschen fokussieren kann. Auch ich kauge dann ganz gerne so schärfere Kaugummis, um sich einfach mal kurz rauszuholen und das übliche tief durchatmen.
No. Und ich liebe alle möglichen Sachen für die Finger.
Das stimmt.
Und da gibt es ja auch jetzt immer mehr Zeugs, was man echt sehr, sehr gut nutzen kann, um auch so ein bisschen Anspannung und Spannung rauszukriegen. Und dann würde ich ermuntern, sich auf den Weg zu machen. Und ich glaube, es ist ein langer Weg, weil, also wie ich vorhin erwähnt habe, ich glaube, ganz viele Erwachsene, die ehrlich zu sich sind, sind auch noch auf diesem Weg. Nämlich also die Auseinandersetzung mit mir selbst und der Frage, wie wertvoll ich mich finde und wie sehr ich mich selbst annehmen kann. Und wie viel das mit Leistung und Können zu tun hat. Zum Beispiel ploppt dieses Thema ganz krass auf, wenn Erwachsene zum Beispiel chronische Erkrankungen kriegen und irgendwie etwas nicht mehr können, was sie konnten. Oder auch als krasse Schwellensituation, wenn Erwachsene in Rente gehen und sich urplötzlich nicht mehr über ihren Job definieren können. Also wieder über Leistung. Wer bin ich eigentlich? Also von daher, man sieht, das Thema bleibt und es macht total Sinn, sich damit zu beschäftigen. Und da würde ich zu ermutigen.
Genau. Also ja. In dem Sinne, ich glaube, unsere Message ist jetzt, lasst euch nicht durch eure Leistungen definieren und
genau,
dass ihr auf jeden Fall bitte euch selber, also euer Wohlbefinden vor eure Noten steckt.
Und im Sinne von Tomoni, es braucht das ganze Dorf, wünsche ich euch Menschen an der Seite, die euch zeigen, dass ihr so, wie ihr seid, wertvoll seid und dass ihr so liebenswert seid, ohne was zu tun und zu leisten. Und wenn ihr das hinbekommt, ist auch toll, wenn ihr das anderen zeigen könnt.
Ja, das wäre super. Und falls es mal doch irgendwie ganz kritisch wird, gibt es hier noch ein paar Nummern, die sind auch in der Episodenbeschreibung, wo ihr euch Hilfe suchen könnt. Also zum Beispiel die Nummer gegen Kummer, das ist die 116111 und die Telefonseelsorge ist die 0800 dreimal die 1 0 nochmal dreimal die 1. Oder falls ihr es digital machen wollt, gibt es auch den Krisenchat.
Ich kenne ein paar Leute, die da arbeiten. Die habe ich zufällig mal bei einer Weiterbildung kennengelernt. Das sind nette Menschen. Also man kann, es lohnt sich da anzurufen. Das sind gute, tolle Leute.
Genau. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören.
Genau.
Danke dir, Jörn.
Danke dir,
Anouk. Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.